Als nun seine Brüder hingegangen waren, um das Vieh ihres Vaters in Sichern zu weiden, die sind die schlechten Hirten, sprach Israel zu Josef. Es ist sehr interessant, diese Jakob und Israel, ist der gleiche Mensch. Jakob bedeutet jetzt der Betrüger, weil er mit Betrug der Erstgeburtsrecht und der Segen, im Grunde genommen ist es das Gleiche, von seinem blinden Vater gekriegt hat. Dann musste er mit Gott kämpfen und kriegt der Ehrenname Israel, der Gottesstreiter. Und Luther sieht das sehr genial und tiefbiblisch. Wir alle heißen Jakob und Israel. Der Jakob in uns lebt mit Selbstbetrug, in wen wir gehen, die Welt, dieser Weg, diese Welt, in wen wir unser eigenes Ziel, unsere eigene Selbsterfüllung, wie das heute modern gesagt wird, gehen. Und der Israel in uns ist der, der jetzt unter den Kreuz und immer wieder unter den Kreuz kommt und sagt, Herr Jesus, ich lass dich nicht, du segnest mich dann, wie sie gerade und wie wir gerade gesungen haben. Sprach Israel zu Josef, hüte nicht deine Brüder das Vieh in Sichem, komm, ich will dich zu ihnen senden. Der Vater ist auch blind, blind zu der Wahrheit. Er muss wissen, dass er seinen Sohn ausliefert, die Brüder. Ein sensibler Vater soll ein bisschen wissen, wie seine Kinder regieren. Aber leider sind wir Eltern öfters so beschäftigt mit unseren Vorstellungen unserer Kinder, dass wir nicht sehen, wie sie wirklich sind. Wir haben unsere Vorstellung, wie unsere Kinder sein sollen, und wir merken nicht, wie sie wirklich sind. Ich bin dazu auch sehr schuldig. Aber ich glaube, wir sind alles so. Wir wollen unsere Kinder in eine bestimmte Art und Weise haben, und wir sehen denen in dieser Art und Weise. Aber das ist nicht, wie sie sind. Und so ist das hier mit Jakob Israel. Das Problematik Josef ist in seinem Vater auch ganz vorhanden. Und er hat durch die Blindheit sein Vater, der Vater betrogen, und er ist jetzt selbst blind zu den Tatsachen. Das ist Gottes Vergeltung. Ich will dich zu ihnen senden. Er aber sprach, hier bin ich. Diese drei Worte, so klein wie sie sind, sind zentral in der Bibel. Hier bin ich, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Das sicherlich, dieser Satz war sehr bei Luther, denn Luther war ein Alttestamentler. Wissen Sie das? Oswald Bayer, unser bester Lutherkenner, ein echter Lutheraner, hat mir gesagt, Bruder Jaffin, 90% Luthers Auslegung waren Alttestament. Haben Sie das gewusst? Er war alttestamentlich, ja. Deswegen der Reformation, gerade weil er alttestamentlich war. Das hängt ganz mit, was ich am Anfang gesagt habe. Und diese Hier bin ich, das geht mit Abraham, das Kind zu opfern, das geht durch die ganze Bibel, das bedeutet, hier stehe ich zur Verfügung. Ich bin bereit zu gehorchen. Und die beiden beide Wege, die blinkslings hin, möglicherweise zu der Ermordung von Josef führen wird. Und er sprach, geh hin und sieh, ob's gut steht um deine Brüder und um das Vieh, und sag mir dann, wie sich's verhält, wie bei Kain und Abel die Brutushüter. Josef ist hier der Brutushüter. Kein ist das nicht, und das sind auch nicht die Brüder von Josef, ihr Bruderhüter, die wollen ihn umbringen. Und er sandte ihn aus dem Tal von Hebron, und er kam nach Sichem. Interessant, Hebron ist ein zentraler Thema heute. Israel kennt vier heilige Städte, der hochheilige Jerusalem, der zweitwichtigste heilige Stadt, Hebron. Dann gibt zwei Städte, die aus nachbiblischen Gründen heilig sind, Hebron war die Stadt der Patriarchen. Hebron war der Stadt Kaleb. Hebron ist die Stadt, wo David 7 Jahre regiert hat, bis er dann Jerusalem übernommen hat. Hebron ist die Stadt, wo unter den Ruf der Koran die ganze Bevölkerung der Juden in Hebron 1929 geschlagen wurde von Islam. Und das ist ein Schlüsselstadt in die endzeitliche Kampf zwischen Israel und die Palästinenser, Hebron. Sehr interessant, wie diese Orten, die damals so wichtig waren, heute dann eine andere Rolle spielen. Und es ist schrecklich, wie die Medien hier berichtet, was in Israel geschieht. Die Palästinenser machen ständig Terror, Arafat als Chefterrorist hinter ihnen. Und dann ruft die UNO, dass die Palästinenser soll geschützt werden. Ja, das ist so ein Widerspruch sondergleichen. Die Moment, wenn Terror aufhört, wird Frieden geben in Israel. Aber Terror hört nicht auf. Die werden nicht aufhören mit Terror, bis Jesus wiederkommt. Und er kam nach Sichem, noch ein heiliger Ort. Da fand ihn ein Mann, wie er er hirte auf dem Feld. Mein Väter waren umherirrende Armee, ein Ohrbekenntnis Israel, das Wandervolk, der wandernde Jude in moderner Zeit. Er fragte ihn und sprach, wen suchst du? Er antwortet, ich suche meine Brüder. Er hütet seine Brüder. Sag mir doch, wo sie hüten. Der Mann sprach, sie sind von dannen gezogen, denn ich hörte, dass sie sagten, lass uns nach Dothan gehen, ein Ort, die überhaupt keine Heiligkeitsbedeutung. Da zog Josef seine Brüder nach und fand sie in Dothan. Als sie ihn nun sahen von ferne, ehe er nah zu ihnen kam, machte sie einen Anschlag, dass sie ihn töteten. Und was tun sie mit Jesus, die Pharisäer, der Hohepriester? Die warten von ferne, bis der Moment kommt, wenn Jesus getötet sein könnte. Josef und Jesus, der Leidensweg der Erwählten Gottes. Und sprachen untereinander, steht, der Träumer kommt daher. Mit dieser fürchterlichen Bitterkeit über, was Gott Josef gezeigt hat. Über der Vater, der steht zu Josef. Alles sehr menschlich. Heute wird alles, was menschlich hochgehalten. Ich halte gar nichts von Menschlichkeit. Ich bin Jude. Ich erwarte nichts von Menschen. Was sollte ich hier in einem Volk von so gebildeten Leuten, wo die vier Chefen Konzentrationslager, die Vergassungslager, Doktortitel und sogar Dr. Mengele, soll ich warten, was von Menschlichkeit? Wenn ich schaue, was im Fernseher kommt über Israel und wie die Tatsachen absolut verdreht sind, soll ich von Menschlichkeit was erwarten? Sollte ein Theo Lehmann erwarten, was von Menschlichkeit, wenn der Sohn, den er adoptiert hat, zu der Stasi geht und informiert hat gegen ihn? Ich erwarte nur was von Christus. Wir sind ausgeliefert, die Weltmächte hier, Römer 13. Erwarten Sie kein Gerechtigkeit hier. Ich kann mich erinnern, als ich Vikar war in Tübingen, gab in meiner Gemeinde, in unserer Gemeinde, eine Frau in einem Prozess. Ihr Mann war Heide und hat Ehebruch begangen. Sie war Christ und war fromm. Und der Pfarrer, der ein frommer Mann, hat gesagt, sie wird gewinnen, weil sie recht hat. Ich habe gesagt, sie wird verlieren, weil sie recht hat. Erwarten Sie wirklich Gerechtigkeit hier auf Erde? Ich erwarte es nicht. Und sie hat verloren. Wir sind hier gesüchtig zu werden, Juden wie Christen. Erwarten Sie keine Gerechtigkeit. Haben Sie es verdient? Sind wir gerecht? Oder suchen wir nicht zuerst unser Teil? Und sagen Sie bitte nicht, wie ich einmal im Zug erlebt, wenn die Welt nur so wäre wie ich, wäre alles in Ordnung. Ich kann euch sagen, wenn ein Jaffin geklont wäre, ein zweiter Jaffin, ich wäre die letzte Insel hinweg von ihm abzuhauen. Als ich Großvater geworden und ein neuer Jaffin auf die Welt gekommen, was war meine erste Reaktion? Als ich mit meinem Sohn redete, ich habe gesagt, was, haben wir nicht genügend Jaffins auf die Welt, dass wir noch eine Plage hier haben, ja? Ja, ja. So wird in Israel begrüßt, wenn die Leute, die grüßen denen Shalom und so, und dann haben wir nicht genug Beschuggene hier, dass wir noch eine wie du brauchst, ja? Das kommt auch aus der Bibel, ja? David. Und als sie nun sahen von ferne, ehe er nah zu ihnen kam, machte sie einen Anschlag, dass sie ihn töteten und sprach untereinander, seht, der Träume kommt herher. Und glauben Sie nicht, dass wir anders betrachtet sind von der Welt? Oh, wir wollen uns ausleben mit viel Sex, mit viel Geld, mit schönen Reisen und alles, was wir haben wollen. Und diese Christen, die träumen, sie glauben an einen unsichtbaren Gott. Die betrachten uns als Träume. Wir sind die Josefs unserer Zeit. Weil wir glauben an einen unsichtbaren Gott. Warum? Alles, was sichtbar ist, ist vergänglich. Der unsichtbare Gott ist unvergänglich. Und im Moment, wenn wir nicht an den wahren Gott, der Gott Israel, den wir als Jesus kennen, dann gibt Götzen, dann ist die Okkult, Hochkonjunktur, dann Aberglaube, auch unter sehr gebildete Leute. So ist das. Denn der Mensch braucht etwas mehr als sich. Und wenn er nicht der richtige Gott anbetet, dann läuft er die Götzen nach. Es gibt mehrere Hellseher und Astrologen in Deutschland als Pfarrer heutzutage. Wissen Sie das? So komm und lass ihn töten und in eine Grube werfen. Das ist ein sehr interessantes Thema. Daniel in die Grube. Wir Juden waren in die Grube auch im Dritten Reich zum Teil geworfen. Wir haben unser eigenes Grab, das war die erste, die Erschießung. Wir machen unsere Grube, unser Grab und dann von der SS erschossen. Dann gibt Gaswagen und dann Gaskammern. Und sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen, so wird man sehen, was seine Träume sind. Was wir sagen über andere, spiegelt immer uns. Wer waren die Untermenschen im Dritten Reich, die Juden oder die SS? Seien Sie sehr vorsichtig mit Ihrer Sprache. Wer sind die böse reißenden Tiere? Das sind die Brüder. Die sind die böse reißenden Tiere und es spiegelt den. Seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie schimpfen über jemanden. Denn in diesem Schimpfen, dieser Hass, spiegelt etwas von Ihnen. Der große Psychiater des 20. Jahrhunderts, Viktor Frankl, der hat gesagt, als er durch 4 Konzentrationslager ging, ich werde nicht hassen. Denn wenn ich hasse, bin ich nicht besser als der SS. Ein wunderbares Beispiel für uns Christen. Und nebenan hat ein tiefer Glaube an den Gott Israel. Wer kennt Viktor Frankl? Ich empfehle ihn für jeden, der ein Christ ist. Der ist der Psychiater des 20. Jahrhunderts, Logotherapie. Gegenfreude geht nicht um die Vergangenheit, sondern um Gegenwart und Zukunft. Gegenfreude, es geht nicht um die Krankheit der Vergangenheit, der uns nur kranker macht, sondern über das Positive für die Zukunft. Gegenfreude, es geht nicht um Libido, um Sexualität und so, sondern es geht nach, was der Mensch braucht am meisten, und das ist Glaube. Lesen Sie Viktor Frankl, der leidende Mensch, oder wie ein Psychiater Konzentrationslager erlebt. Es ist wert zu lesen. Er hat sich mit Freud überworfen und mit Adler überworfen und ging seinen eigenen Weg. Und er hat alles in Auschwitz verloren. Und er hat nicht gehasst. Sag, ein böses Tier hat ihn gefressen. So wird man sehen, was seine Träume sind. Als das Ruben hört. Denn Ruben ist interessant. Es ist sehr interessant, diese Brüder von Josef genau anzuschauen. Wer soll der Erbe sein in Israel? Der Älteste. Und das ist Ruben. Und Ruben ist der Einzige, der sich redlich benimmt in diese ganze Geschehen. Aber er wird nicht erben. Gott hat merkwürdige Wege. Schauen Sie Jonathan an. Ich habe was über Jonathan und David geschrieben. Jonathan ist ein idealer König. Aber das ist nicht der König, der Gott haben will. Er hat alle die Eigenschaften, die man in einem König haben will. Aber er ist nicht der, der Gott haben will. Und er sollte der König als der Sohn von Sauls. Aber Gott hat andere Wege. Wir sind ausgeliefert Gottes Wege. Das ist ein Grundthema der ganzen Bibel. Gott kommt ans Ziel nicht wegen unserer Wege, sondern trotz unserer Verfehlungen. Läuft doch die ganze Bibel. Nicht wegen unserer Frömmigkeit, sondern trotz unserer Verfehlungen. Das bedeutet nicht, unfromm zu sein. Aber die Frömmigkeit, die besondere Gaben, das bringt Gott nicht ans Ziel. Leute fragen mich über Israel. Was soll Israel tun? Ich habe gesagt, Israel kann tun, was sie wollen. Gott wird ans Ziel kommen mit Israel. Nicht wegen ihrer Leistung, sondern trotz ihrer Verfehlungen. Wir bei uns anzählen. Sind Sie hier, weil Sie besonders gut und gerecht sind? Sind wir besser als die anderen? Manfred Siebald, mein Freund, singt, wir sind nicht besser, sondern wir sind besser dran. Und das ist sehr richtig. Als Ruben hörte, wollte ihn aus ihren Händen errettet und sprach, lass uns ihn nicht töten. Er reagiert richtig und er ist der Älteste und man soll auf ihn hören und er sollte erben. Und weiter sprach Ruben zu ihnen, vergiss nicht Blut, sondern werf ihn in die Grube hier in die Wüste und leg die Hand nicht an ihn. Ruben ist entsetzt über diese Sache. Und das ist sehr interessant, denn man würde denken, dass gerade Ruben das meisten Recht hat, eifersüchtig zu sein, dass Josef der Besondere ist. Denn er sollte der Erbe sein. Er wollte ihn aber aus ihrer Hand erretten und ihn sein Vater wiederbringen. Auch in Liebe zu seinem Vater. Ein Liebe, die er mit Josef teilt. Wo die Brüder denken überhaupt nicht an ihr Vater. Denn in wen sie Josef umbringen wollen, werden sie der Vater in eine tiefe Depression stürzen. Das merken sie. Als nun Josef zu seinem Bruder kommt, zogen sie ihn seinen Rock aus. Den bunten Rock, den er anhat. Wen zog man sein Kleider aus, wo man ihn kreuzigte? Genau das, Jesus. Es geht Schritt und Schritt bis in die Bildsprache hinein. Josef und Jesus, der Leidensweg der Erwählten Gottes, nahm ihnen Waffen in die Grube, aber die Grube war leer und kein Wasser da drinnen. Gott sei Dank. Und sie setzen sich nieder, um zu essen. Denken Sie an dieses Bild. Da setzen sie die Brüder um. Was haben sie getan? Genau das Traum Josef auf den Kopf gestellt. Sie stehen über Josef. Josef zittert in Angst, ausgeliefert denen, und sie stehen über ihn. Sie nehmen unbewusst, sicherlich, das Traum Josef, wo er über denen steht. Die Gaben verbeugen sich für sein Gaben. Und er, die stehen jetzt über Josef. Satan, der Äffchen Gottes, so hat Luther gesagt. Und die Sadismus dahinter. Josef kann sich nicht wehren. Er ist total ausgeliefert. Und Jesus, total ausgeliefert, der Hass seiner Brüder, Israel. Und dein Junge lassen ihn in Stich wie feige Hunde, hauen ab von Kreuz. Und die Römer schlagen ihn. Jesus hat nur zwei Zeugen am Kreuz, kein Junge. Ein jüdischer Mörder, der zweite Schächer, Lukas, und ein heidnischer Hauptmann. Warum diese zwei Zeugen? Denn dieser Kreuzesheil ist für Heiden wie für Juden als Angebot, bis zu Mörder und Feinde als Angebot. Aber kein Junge da. Und wo sind die ganzen Halleluja's heute, die man hört über die Junge? Das ist, wo die Junge total gegen Jesus stehen. Sie verlassen ihn. Einer von euch wird mich verraten. Und wissen Sie, Judas hat nicht Geld in Interesse, das ist ein kirchlicher Märchen. Die Kirche ist voll mit antisemitischen Märchen. Die Bibel kennt kein Märchen, die Bibel ist total wahrhaftig. Glauben Sie, dass Judas Interesse an Geld hat? Wie viel Silberstück hat er gekriegt? Wie viel hat Delilah für die kurze Schnitt? Ich merke, Sie waren auch bei der Delilah, ja, ja. Wie viel hat der Delilah für die kurze Schnitt von Simpson gekriegt? 1.100, ja? Und wenn ich Judas wäre, und Gott sei Dank bin ich nicht, könnte ich 5.000. Wenn er wirklich um Geld, dann warum kriegt er nicht viel? Und wenn er wirklich Geld will, warum schmeißt er das Geld weg? Er hat es und hängt sich auf, weil er ein Zelot ist. Iskariot, ein Zelotenname. Er ist junger Jesus, wie der Rabbin umgebracht hat. Junger Jesus, er will, dass Jesus Israel befreit von den Römern. Mein Wille geschehe. Und sie setzen sich nieder, um zu essen, und sie schauen runter auf Josef, die Umkehrung von Josefs Traum, und dann, indessen, hoben sie ihre Augen auf. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Sie schauen nicht mehr auf Josef, sondern Gott schickt hier etwas. Wissen Sie, diese Leute, die immer reden, der Heilige Geist spricht mit mir, das ist reiner Unsinn, man kann mit denen nicht reden. Aber Gott kann gelegentlich Zeichen machen. Ich gebe euch Beispiel, Zeichen. Als ich mein Gehirnhautblutung gehabt hat, ich war mitten in einer Vortragsreihe über den auferstandenen Christus. Und ich habe dummerweise, nach meiner Blutung angefangen hat, einen Vortrag gehalten. Mein dritter, weil ich nicht zu bändigen, wenn Jaff in einem Mikrofon für sich hat und ein schönes Publikum, dann lässt er los. So ist es bei mir. Und die Frage ist, fahre ich nach Hause von Wittlich, 5-6 Stunden weg von Malmsem in ein heißer Tag, oder halte ich meinen vierten Vortrag? Und ich halte immer meine Vorträge bis 39 Grad. Und plötzlich, als ich überlege mit meiner Frau, kommt eine Posaunenchor und spielt, denn er hat sein Engel befohlen über dich. Und ich habe so gesagt zu Rosemary, das ist es, wir müssen sofort nach Hause. Das hat möglicherweise mein Leben gerettet. Es gibt Zeichen Gottes, aber wer immer Zeichen Gottes erlebt, der erlebt seine eigenen Wünsche, nicht Gottes Zeichen. Sehr selten, aber dann sehr genau. Dessen hoben sie ihr Augen auf und sahen ein Karawane von Ischmaeliten. So fängt an der größte amerikanische Roman, über den Manfred Sebald promoviert hat, Moby Dick von Melville. Call me Ishmael, nenne mich Ishmael. Kennen Sie das? Amerika, das ist der große amerikanische Roman. Das ist nicht eine Kindersache, die in einem Badewanne stattfindet im Film, sondern tiefsinnige Literatur. Der Wanderer, das Wandervolk, die Ishmaeliten, kommen von Gilead mit ihr Kamelen. Sie trugen kostbare Harz, Balsam und Myrrhe. An wen denken Sie sofort mit diesen drei Geschenken? Sehr ähnlich zu wen? Ja, genau. Das geht so bis Meere hinein, Harzbalz und so hinab nach Ägypten. Jetzt. Ägypten hat eine vierfache biblische Bedeutung. Es ist Land von Unterdrücken. Es ist Land von Zuflucht. Das ist Jesus vor allem, aber auch Jeremia. Es ist die Friedensstraße. Jesaja 19. Und da sind vier biblische Leute reingefallen. Und ich muss sagen, ich mag Fehler, aber ich bin nicht reingefallen über diesen Text. Jesaja 19. Als Israel Frieden mit Ägypten machte, man sagt, ja, braucht man nur mit Syrien, Assyrien, dann haben wir die Friedensstraße. Dieser Text ist erfüllt und wird sich nicht erfüllen bis tausendjährige Friedensreich. Ein zweites Mal. Wie ist es erfüllt? Wer ist unser Friede? Wer weiß das? Jesus, wo ging er hin? Als Zeichenhandlung auch zu Ägypten. Das Heil wird auch an der große heidnische Reich. Und Syrien hat eine zweifache Bedeutung. Syrien hat eine zweifache Unterstreichung. Paulus kommt zum Glaube vor Damaskus und die erste heidenchristliche Gemeinde ist in Antiochien in Syrien. Das ist die Friedensstraße, Jesaja 19. Und was ist die vierte Tradition? Die gilt für unsere Zeit. Die Juden werden nicht mehr unterdrückt in Ägypten. Wir waren in Ägypten unterdrückt in moderner Zeit. Und wir werden keine Zuflucht mehr in Ägypten suchen. Die Ägypter stehen total gegen uns. Kalte Frieden. Die werden in die Rücken fallen. Jesaja warnt ständig, mach kein Friedenvertrag mit den Ägyptern, sondern traue nur auf den Herr, der Gott Israel, die lassen euch in Stich und fallen in die Rücken, wenn nötig. Und das ist die Warnzeichen für jetzt. Wissen Sie, wenn man vierfache Traditionen in die Bibel hat, dann muss man überlegen, was passt für heute. Und nicht sofort auf eine bestimmte Dinge laufen. Das kann die einzige Bedeutung. Ägypten ist sehr wichtig in der Bibel. Es gibt 60 Millionen Ägypter. Die Ägypter sind befreundet mit Amerika und sie versuchen, diese Freundschaft gegen Israel zu bringen. So steht im Fernsehen heute. Die Außenminister sagen, wer ist schuldig an die Lage mit den Palästinensern? Nur die Israelis. Da sieht man, was für eine Verbündete wir haben. Vertraue euch nur auf den Herr, der Gott Israel. Und das bedeutet auch, vertraue euch nicht auf die Mächte und Kräfte dieser Welt. Die lassen euch in Stich, wie Hitler euch in Stich gelassen. Wissen Sie, was Hitler am Schluss gesagt hat? Die Deutschen waren nicht gut genug für mich. Ja, aber schließlich Österreicher, nicht wahr?
Das ist wahr, er war Österreicher.
Und dann kommen wir zu einem nächsten faszinierenden Thema. Da sprach Judas zu seinen Brüdern, was hilft uns, dass wir unser Bruder töten und sein Blut verderben? Was nutzt uns, ihn umzubringen? Wir wollen was davon haben. Aha. Jawohl, ein guter Kaufmann. Komm, lass uns ihn den Ishmaeliten verkaufen, damit unsere Hände nicht an ihn vergreifen. Was meint an ihn vergreifen? Selbstverständlich vergreifen sie. Sie kriegen Geld in einer Hand und sie kriegen ihn los mit den anderen. Wir kriegen nichts von ihm töten. Nicht, weil er ihn nicht töten will, sondern er will was davon. Glauben Sie, dass Hitler nur die Juden getötet hat, um Juden zu töten? Er hat erst das ganze Geld weggenommen. Hm? Da haben wir was davon, ja? Von wem stammt Jesus? Aus welchem Stamm kommt Jesus? Von? Juda. Aha. Und dann fangen sie an zu denken, was ist mit diesem Juda? Stammt er von so einem üblen Tipp? Ja. Aber Juda ist der, der sich einsetzt für Benjamin. Sehen Sie die ganze Geschehen? Er wird geprüft, wie die ganze Brüder, und er setzt sich ein und versöhnt sich, in wen er gut macht, was er schlecht gemacht hat gegen Josef. Und Jesus kommt aus Juda, hat keine Schuld wie Juda, aber er versöhnt sich als Versöhnung für die ganze Welt. Deswegen kommt er aus Juda. Denn Juda hat sich versöhnt sein Schuld. Und Jesus versöhnt Schuld, die er selbst nie gehabt hat, anders als Juda, aber die Schuld der ganzen Welt. Nochmal direkter Bezug hier zu Jesus. Das ganze Josef-Geschichte zeugt von Jesus und niemand sonst. Es ist prophetisch, messianisch in höchsten Grad, aber so ist das ganze Alte Testament, aber die sehr, sehr, sehr.
Ich schaue die Uhr genau an. Ich habe noch ein paar Minuten. Ich bin sehr vorsichtig mit Zeit. Einmal komme ich zu einem großen Vortrag von 800 Leuten da. Und er kommt zu mir und sagt, sehr freundlich, sehr psychologisch, schaffe in 31 Minuten. Ja, Sie haben einen guten Fahrer. Er gibt mir noch viel mehr Zeit als das. 42 Minuten. Ja. So, ich habe ihn geantwortet, wo steht das in der Bibel? Das hat er keine Antwort gebracht, ja. Aber ich habe nach 31 Minuten Amen gesagt. Und ich werde das heute auch machen, weil es wichtig ist, dass ich an die Zeit halte, denn ich verstehe das gut. Damit sich unsere Hände nicht an ihn vergreifen. Und wer wollte auch seine Hände in Unschuld waschen? Aha, ja, das hat auch sehr genau Betonung Hände. Das ist ein sehr, sehr faszinierender. Pilatus kann sich nicht freisprechen, denn er könnte Jesus immer befreien. Seine Frau hat einen Traum. Na, wir Männer, wir glauben nicht immer, wenn unsere Frau einen Traum hat, dass sowas wichtig ist. Aber die kommt vom Himmel, dieser Traum. Pilatus will nicht Jesus freilassen, das ist ein Märchen. Sicher steht in der Bibel, er versucht ihn freizulassen, nachdem er seinen Tod besiegelt hat. Der steht in nicht in alle Überlieferungen, aber steht deutlich, wollt ihr Jesus, der sich Judenkönig nennt, kreuzige ihn. Weil das Blasphemie ist für ein Jude und das ist viel schlimmer als Mord, Barabbas. Er besiegelt seinen Tod, warum? Pilatus ist Römer und was haben die Römer als Grundsatz der Politik? Teilen und herrschen. Und er ist gelernter Römer. Man teilt die Juden unter sich, die an Jesus glauben und die nicht an ihn glauben. Er weiß von Jesu Macht. Nicht nur von seiner Frau's Traum, sondern seine Soldaten fallen in Ohnmacht, als sie versuchen, Jesus zu verhaften. Er weiß, dass Jesus große Wunder getan. Und er ist sehr abergläubig und er hat Angst. Und der einzige Weg, fertig zu sein, ist, den zu trennen und damit zu herrschen. Und dann gibt er die Anschein nachdem er seinen Tod besiegelt. Pilatus ist nicht dumm. Er ist blutdürstig, aber er ist nicht dumm. Er ist ein Römer. Damit sich unsere Hände nicht an ihn vergreifen, denn er ist unser Bruder, unser Fleisch und Blut. Ist das die Art und Weise, wie man mit dem Fleisch und Blut umgeht? Ihn zu verkaufen in die Sklaverei? Und das ist eine Verhöhnung von einem Sinn der Gerechtigkeit. Sie gehorchten ihn. Als aber die Mennonite-Kaufleute vorüberkamen, zogen sie ihn heraus aus der Grube und verkauften ihn um 20 Silberstücke. Und deswegen dachte man, ja, Judas kriegt 30 dafür, ja. Aber dazwischen ist der Lila mit 1100, ja. Aber das hängt natürlich die Verkauf Josef und die Verkauf Jesu. Judas mit einem Kuss und hier mit einem Scheinheiliger, damit sich unsere Hände nicht an ihn vergreifen, denn er ist unser Bruder, unser Fleisch und Blut. Genauso ein scheinheiliger Art des Verkaufs. Alles passt zueinander. Alles passt zueinander. Josef und Jesus, der Leidensweg der Erwählten Gottes. Den Ismaeliten, sie brachten ihn nach Ägypten, als nun Ruben wieder zur Grube kam und Josef nicht darin fand, zerriss er sein Kleid. Was bedeutet Kleid? Zerreißen? Das bedeutet entsetzen. Ein Jude darf sich nicht in Fleisch hinein vergreifen. Wie der Baal, Priester. Das ist heidnisch, bis ins eigene Blut. Denn das Leben ist im Blut und Leben gehört Gott. Sogar sehr fromme Juden machen das nicht mit Ohrringe. Sogar ein nicht frommer Jude, ein Jurist von mir, ein Freund hat gesagt, er würde nicht erlauben, dass seine Frau sowas tut. Das ist sehr extrem. Jüdisch verstanden. Aber die Juden lassen nicht bis ins Blut hinein. Das ist heidnisch, der Baalpriester. Und deswegen wird das besonders akzentuiert in dieser Auseinandersetzung. Wer kennt Mendelssohn, Bartholdy, Salias? Er lassen sich mit großer Kultur anfreunden, ja. Und das kennen Sie sicherlich auch, das weiß ich. Ja. Aber ich warte auf den Tag, wenn Sie mir Haydn vorspielen, ja. Eine, die Cello-Konzert, der C-Dur ist sehr schwer, aber die D-Dur ist wunderschön auch, ja. Und kam wieder zu seinen Brüdern und sprach, der Knabe ist nicht da. Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Das bedeutet, ihn zu helfen. Er ist ein Brudershüter. Er ist der Älteste. Man würde denken, ein guter Nachfolger, aber er ist es nicht. Dann nahmen sie Josefs Rock, schauen sie genau, was da geschrieben steht, schlachteten ein Ziegenbock und tauchten den Rock ins Blut. Welcher andere Rock wird dann mit Blut befleckt? Jesu. Mhm.
steht in 1. Mose 49 in Jakobs Segen, dass der Messias mit einem weinbeschmierten Kleid mit zwei Eseln kommen wird. Die zwei Eseln fängen nicht mit Zachariah 9,9, sondern in Torah. Und ein weinbeschmierter Kleid, das ist alles eine Linie hier. So ist die Bibel zu lesen. Die Bibel ist heilsgeschichtlich zu lesen. Jede Predigt in der Bibel ist heilsgeschichtliche Predigt ohne Ausnahme. Und es gibt viele Predigten in der Bibel. Es gibt Psalmenpredigten, es gibt in die Propheten, schauen Sie Ezekiel 16, 20, 23 und. Oder bei der Einweihung von Tempel von Salomo oder Stephanus, sein Märtyrer. Predigt sind immer heilsgeschichtliche Predigt. Warum? Denn Gott ist ein Gott der Geschichte. Ich bin, der seiende, wirkende Gott. Und wie Luther sagt, Aussage und Erfüllung, heilsgeschichtliche Linie, das ist, wie die Bibel zu lesen ist. Und eingebettet in der Heilsgeschichte ist die Seelsorge. Denn das Faszinierende an Gottes Wort ist, in zentraler heilsgeschichtliche Aussagen, sogar der große tausendjährige Friedensreich, Psalm 72, wo steht, dass alle Könige werden für ihn niederfallen. Dann geht es plötzlich nur um sie und um mich, um das Persönliche. Denn jeder von uns ist so wertvoll für ihn als seine ganze Heilsgeschichte. Das geht durch die ganze Bibel und es erfüllt natürlich am Kreuz. Jesus ist persönlich für jede von uns gestorben. Meine Frau ist ein Seelsorger, ein christlicher Seelsorger. Mit so einem Mann ist das nötig natürlich, ja. Aber ich sage zu meiner Frau, jeder Patient, jeder Ratsuchende, den sie hilft, ist genauso wichtig, als wenn ich zu 200, 250 Leute spreche. Ich spreche Heilsgeschichte, sie redet persönlich. Denn für Gott, für Christus, ist jeder Mensch genauso viel wert als sein ganzer heilsgeschichtlicher Weg. Und wir sollen unser Blick darüber nie verlieren. Und wir sollen auch sehr vorsichtig in unserer Seelsorge. Wissen Sie, ich könnte jede Woche im Krankenhaus gehen. Ich habe die Liste gekriegt und durchgesetzt, um Besuche vom Kranken zu machen. Und ich kann mich erinnern, denn Jaffin denkt ein bisschen. Und ich habe gedacht, ach, diese Woche nutzt nicht. Ich bin müde, ich habe anderes zu tun und die Gespräche, die ich gehabt, die führen nicht hin. Und trotzdem, aus irgendeinem Sinn von Pflicht, ging ich dahin und ich habe ein sehr zentrales Gespräch gehabt, die lebenswichtig war. Unsere Klugheit ist kein Maßstab. Man sagt, ein kluger Mensch setzt sich ein, wo er weiß, dass es was bringt. Und das ist so. Mein Vater war ein kluger Mann und er hat das getan. Als Diener Jesus geht es nicht so. Denn unsere Gedanken und Wege sind nicht Gottes Gedanken und Wege. Und wir können alle unsere Untersuchungen und Überlegungen machen. Und erleben wir ständig Überraschung. Genau wo wir glauben, dass nichts wird passieren, kommt plötzlich was Wichtiger. Und wir glauben, wo was sehr wichtig ist, bringt gar nichts. Der Seemann sind nicht wir, das ist Christus. Wir streuen nur das Wort aus, aber er ist der, der da ein Ziel bringt. Er ist der wahre Seemann. Und schickten den bunten Rock hin und ließen ihn ihrem Vater bringen und sagen, diesen haben wir gefunden, sieh, ob das deines Rock sei oder nicht. Betrug gegen den Vater. Vergeltung gegen Jakob. Denn Jakob kriegt den Segen durch Betrug gegen seinen blinden Vater. Gottes ernst zu nehmen. August Strindberg, der Vater der modernen Theater, ja, ich gehe ins Theater und ich bin ein Pietist, weil ich mit Kultur im Sinne habe, nicht wahr? Der Vater der modernen Theater ist zum Glauben an Jesus gekommen am Ende seines Lebens. August Strindberg, der zentrale moderne Dramatiker. Und was hat er gesagt? Er sagt, alles, was wir tun, kommt zurück am Ende. Sein letztes Stück, Ostern zum Beispiel, ein sehr interessantes christliches Stück. Oder Paulus auf den Weg nach Damaskus. Lesen Sie Strindberg. Er ist Christ geworden. Nicht Christ in unserem Sinn, aber er ist Christ. Und Dramatiker, oh, schlimm. Ein Pietist, der geht ins Theater. Ich weiß, das ist nicht erlaubt, aber ich tue das, was nicht erlaubt ist. Ja. Alles kommt zurück zu uns. Und deswegen sagt Luther immer, richte mich jetzt mit dein Wort, dass ich nicht gerichtet werde in dein letztes Gericht. Richte mich mit dein Wort und richte mich auf mit neuer Kraft und neuer Führung. Er erkannte ihn aber und sprach, es ist mein Sohnes Roch. Und denken Sie an die Betrug, die Jakob, Gesundheit. Gesundheit. Ja, ja, zweimal, das ist wichtig, ja. Ja. Die Betrug, wie Jakob das gemacht hat, sehr ähnliche Betrug, wird jetzt gegen ihn gerichtet. Alles kommt zurück zu uns, irgendwann. Vielleicht in einer ganz anderen Form, als wir erwarten. Wir müssen gerichtet hier, dass wir nicht ins Endgericht kommen. Das bedeutet, das Zentrum unserer Glaube ist Buße unter dem Kreuz. Es ist mein Sohnes Roch, ein böser Tier hat ihn gefressen, er hat recht. Ein reißender Tier, das sind die Brüder. Die sind die reißende Tier, wie die SS waren reißende Tier gegen mein Volk, als sie unsere Kinder in dem Feuer in Auschwitz geworfen. Kleinkinder haben sie, da war ein Riesenfeuer und sie haben die Kinder da reingeworfen. Das sind reißende Tiere. Und das sind die Junge, dieser Bruder, Josef, gegen Josef. Und Jakob zerriss seine Kleider, geht durch den ganzen Text der zerrissene Kleider und es geht um das Kleid der Erwählung. Auf einmal das zerrissene Kleid der Entsetzung, auf die andere Seite dieses Kleid im Mittelpunkt, der Kleid der Erwählung, wie Jesu Roch. Und Jesu Kleid, mit die vier Heidenknechte, dieser Heil wird an die Heiden gehen in alle vier Himmelsrichtungen, dieser ausgeliefert, Josef ist der Weg der Errettung des Volk Israel. Denn wenn Josef nicht verkauft wäre, wären sie alle gestorben. Wegen dieser sieben dürre Jahre. Und nur im Rückblick, und Josef ist sehr klug, nur im Rückblick kennt Josef, dass das Gottes Weg war. Und sie sind hier, weil im Rückblick, merken sie Gottes Führung mit ihnen. Wege, die sie vielleicht nicht gehen wollte, die war Gottes Führung. Es ist nicht hier und jetzt, tu mir was, gib mir eine Wunde, das hat mit Bibel nicht im geringsten zu tun. Es ist immer im Rückblick, dass wir erkennen Gottes heilsgeschichtliche Wege. Eine Wege, die wir nicht verdient, aber der für uns dann endgültig am Kreuz verdient habe. Lesen Sie weiterhin in das Josef-Geschehen, lesen Sie weiterhin in das Alte Testament, entdecken Sie Jesus neu. Und dann wird Ihr Glaube immer tiefer sein. Denn die Wehungen der Endzeit sind da. Und wenn die Zeit nicht gekürzt wäre, würden wir alle von Glaube wegfallen. Beten Sie um Kraft und um Führung in dieser Zeit. Niemand weiß Tag oder Stunde, aber wir wissen, dass diese Zeit der Wiederkunft des Herrn sehr nah ist. Amen. Wir heben uns zum Gebet. 41. Wir bitten für diese Gemeinde, für Bruder Schwarz, seine Frau, gibt denen immer wieder neue Kraft und Führung und vor allem jetzt in die Gemeinde tiefe Unterstützung für ihre gute und richtige Botschaft. Wir bitten, dass diese Gemeinde weiterhin wachsen wird in Glaube an dich, aus der Kraft deiner Kreuzesliebe, in die Erwartung deiner baldigen Wiederkunft. Amen.